Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. War Petrus der erste Papst? Wer war Petrus? Was sagt uns die Bibel hierzu? Viele haben da falsche Vorstellungen. Entweder geben sie ihm autoritäre, allgemeine Herrschaft, oder sie sagen überhaupt, dass er gar keinerlei Führungsposition gehabt haben soll. Und wie so oft liegt die Wahrheit ein wenig in der Mitte. Wir werden uns heute mit der Bibel beschäftigen und mit Bibelstellen, die sich mit Petrus befassen. Und wir werden einiges feststellen über Petrus, was wir vielleicht so in diesem Zusammenhang nicht unbedingt gesehen haben mögen. Wir werden in weiteren Predigten dann auch auf andere Persönlichkeiten in der neutestamentlichen Kirche eingehen. Aber heute geht es mir hauptsächlich um Petrus. Nun, wie wir sehen werden, war Petrus mit Sicherheit eine Führerpersönlichkeit, wenn man das so sagen will, in der frühen neutestamentlichen Kirche. Aber er war nicht der einzige Führer und er war mit Sicherheit nicht der Führer. Seine Handlungen, auf die wir heute eingehen werden, lassen keinen anderweitigen Schluss zu, denn vielfach beruhten sie auf seiner sehr eiligen, voreiligen, impulsiven Einstellung und beweisen nicht unbedingt, zeugen nicht davon, dass Christus ihm diese Führungsrolle übertragen haben sollte, die ihn dann zu solchen Handlungen motiviert haben. Wir müssen auch die Entwicklungen in der frühen neutestamentlichen Kirche berücksichtigen, und zwar nicht nur, was mit Petrus geschah, bevor er bekehrt wurde, sondern auch, was geschehen würde, nachdem er bekehrt wurde und als andere Persönlichkeiten in der Kirche auf der Bildfläche erschienen. Nun, ich möchte als Einleitung Ihnen kurz mitteilen, dass viele davon ausgehen, dass das Buch Markus der erste Bericht war, der über das Leben Jesu Christi und alles, was damit zusammenhing, verfasst wurde. Andere allerdings stellen es in Frage und sagen, nein, der Matthäusbericht war der erste. Es wird allgemein gesagt, dass Markus so um 50 nach Christus seinen Bericht verfasste und dass Matthäus um 60 nach Christus seinen Bericht verfasst habe. Aber einige sagen, wie ich sagte, auch, dass es auch schon bereits im Jahre 50 oder sogar noch zuvor geschehen sein soll. Nun, der Bericht des Lukas wurde in der Tat wohl um 60 nach Christus geschrieben und dem Bericht des Lukas folgte ja die Apostelgeschichte des Lukas, die so um 61 nach Christus verfasst wurde. Das Evangelium nach Johannes wurde erst viel später verfasst, so um 85 bis 90 nach Christus, wie auch das Buch der Offenbarung, so im Jahr 90 nach Christus von Johannes niedergeschrieben wurde. Und auch die drei Johannesbriefe, die so um 90 nach Christus geschrieben wurden. Die zwei Petrusbriefe hingegen wurden so um 63, 64 und 66 nach Christus verfasst. Und so möchte ich zunächst einmal heute auf die Bibelstellen eingehen und auf die Zeit eingehen, die sich mit Petrus befassen vor seiner Bekehrung. Und ich denke, wir werden so einiges lernen von Petrus, über Petrus und auch, wie er mit gewissen Dingen sich abgeben musste, wie wir das heute auch tun müssen. Und wir werden sehen, dass er nicht so unterschiedlich war von dem, wie wir heute vielleicht sind, nicht so unterschiedlich gehandelt hat, gedacht hat, wie viele von uns heute vielleicht denken mögen. Petrus war ein Mensch aus Fleisch und Blut, mit Enthusiasmus, mit Stärke, mit Kraft, aber auch mit Fehlern, mit Schwierigkeiten, mit Unzulänglichkeiten, wie das auf uns heute alle zutrifft. Fangen wir einmal mit Matthäus an, Matthäus Kapitel 4. Und ich lese heute von der revidierten Lutherbibel 2017 und spreche hauptsächlich die Stellen im Matthäusevangelium an, verweise aber dann auf Parallelstellen, wenn etwas Neues oder Zusätzliches hinzugefügt wird. In Matthäus Kapitel 4, da lesen wir angefangen in Vers 18. Als nun Jesus am Galiläischen Meer entlang ging, da sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, seinen Bruder. Und die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, da sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze flickten, und er rief sie, und sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Das waren die berühmten beiden Söhne des Zebedäus, Jakobus und Johannes. Hier werden also bereits schon vier Personen erwähnt, die von Christus berufen wurden, und sie alle sollten zu Menschenfischern werden. Nun, sie waren bereits vorher schon mit Christus vertraut gewesen. Wenn wir uns eine Parallelstelle anschauen, und halten Sie Ihren Finger in Matthäus, da kommen wir immer wieder darauf zurück, aber in Johannes Kapitel 1, da wird uns etwas mehr gesagt über das, was bereits vorher schon geschehen war. In Johannes Kapitel 1, die Verse 35 bis 42. Am nächsten Tag stand Johannes der Täufer, abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, da sprach er, siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Und Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wirst du bleiben? Und er sprach zu ihnen, kommt und seht. Und sie kamen und sahen's und blieben diesen Tag bei ihm, und es war um die sechste Stunde. Und einer von den Zweien, die Johannes, den Täufer, gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Und der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus. Und als Jesus ihn sah, da sprach er, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt Fels. Kephas, die aramäische Bezeichnung für Petrus. Aber hier muss einiges dazu gesagt werden. Zunächst einmal geht es hier darum, dass diese beiden Jesus schon kannten oder kennengelernt haben hier, aber sie haben ihm noch nicht gefolgt, in dem Sinne, dass sie jetzt permanent bei ihm geblieben wären. Sie waren scheinbar solche, die zeitweilig ihm gefolgt sind, aber dann zurückgegangen sind zu ihrer Arbeit. Und erst, was in Matthäus 4 berichtet wird, das war dann der Augenblick, wo sie alles das verließen und Jesus nachfolgen. Dieser andere Jünger, der neben Andreas, dem Bruder von Simon Petrus, erwähnt wird, war wohl Johannes. Und wo es heißt, dass Petrus Kephas genannt wird, und es heißt hier, das heißt übersetzt Fels, das aramäische Wort, das Wort Fels ist eigentlich keine gute Übersetzung. Es sollte besser übersetzt werden, Stein. Und so schreibt es auch die Schlachterbibel, und so schreibt es auch die Elberfelder Bibel. Im Griechischen steht das Wort Petros. Das lateinische Wort ist Petrus. Aber hier geht es um diesen Stein, auf den wir noch zu sprechen kommen werden, diesen Petrus. Nun kehren wir zurück oder schauen wir uns zunächst einmal eine weitere Stelle an in Lukas Kapitel 5, die uns weitere Details noch gibt hierzu, wie das alles sich ereignet hat. In Lukas Kapitel 5 und angefangen in Vers 1. Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, zu hören das Wort Gottes, da stand er am See Genezareth. Und er sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze, und da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren, und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, da sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, hier ist dieser Simon Petrus, der war immer sehr dabei zu sprechen, nicht scheu. Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet, nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, da fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, so dass sie fast sanken. Und als Simon Petrus das sah, da fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Also die arbeiteten zusammen. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Hier wiederum die Berufung, aber wir sehen auch den Zusammenhang, was da alles geschah. Ein Wunder geschah, um auch hier Simon und den anderen deutlich zu machen, wer Jesus war. Und die haben das dann auch anerkannt. Nun fahren wir fort in Matthäus Kapitel 8 und Vers 14, wo in Matthäus das zweite Mal Petrus erwähnt wird. Matthäus Kapitel 8 und Vers 14. Und Jesus kam in das Haus des Petrus und sah, dass dessen Schwiegermutter zu Bett lag und hatte das Fieber. Und da berührte ihre Hand und das Fieber verließ sie und sie stand auf und diente ihm. Also Petrus hatte eine Schwiegermutter, was bedeutet, er war verheiratet. Nun, einige sagen, ja, zu dem Zeitpunkt war er noch verheiratet, aber als er dann Jesus weiterhin folgte, hat er alles verlassen, inklusive seine Frau, und er war dann ledig. Das ist nicht das, was die Bibel lehrt. In 1. Korinther Kapitel 9 wird etwas näher auf den Familienstand von Petrus eingegangen. 1. Korinther, Kapitel 9 und Vers 5. Hier schreibt nämlich Paulus, der auch verheiratet war, aber dessen Frau scheinbar gestorben ist und der dann nicht erneut geheiratet hat. Und er schreibt dann hier in 1. Korinther 9 und Vers 5, haben wir nicht auch das Recht, eine Schwester, mit anderen Worten eine bekehrte Frau, als Ehefrau mit uns zu führen, wie die anderen Apostel und die Brüder des Herrn, das sind jetzt die leiblichen Brüder des Herrn, und Kephas, also Petrus. Petrus war auch nachher noch verheiratet, seine Frau wurde auch bekehrt und die sind dann zusammen auf Reisen gegangen, Missionsreisen, könnte man sagen. Und auch die Brüder von Jesus Christus wurden bekehrt und die haben auch ihre Frauen, die dann Schwestern wurden, geistlich gesehen, bekehrte Frauen, mitgeführt. Nun, Christi Brüder werden namentlich erwähnt in der Bibel, und zwar als Jakobus, nicht zu verwechseln mit dem Jakobus, einem der Söhne des Zebedäus, das war ein anderer. Jakobus, Simon, Josef und Judas. Und in Matthäus 13 und Vers 55 können Sie die namentlich erwähnten Brüder finden. Judas, auch jemand, der den Judasbrief geschrieben hat, Jakobus nebenbei gesagt, derjenige, der den Jakobusbrief geschrieben hat. Aber in Markus Kapitel 1 und Vers 29 und 30 wird noch etwas mehr zu dieser Stelle gesagt, die wir gerade gelesen haben über die kranke Schwiegermutter von Petrus. Markus Kapitel 1, die Verse 29 und 30. Und alsbald gingen sie aus der Synagoge und kamen in das Haus des Simon und Andreas mit Jakobus und Johannes. Also hier wird erwähnt, wer da gegenwärtig war. Und die Schwiegermutter Simons aber lag da nieder und hatte das Fieber. Und alsbald sagten sie ihm von ihr, und er trat zu ihr, ergriff sie bei der Hand, richtete sie auf. Das Fieber verließ sie und sie diente ihnen. Es war das Haus des Simon Petrus und seines Bruders Andreas. Und Jakobus und Johannes waren auch zugegen. Nun, am anderen Morgen eilen ihm Petrus und andere nach, als er das Haus verlassen hatte. In Markus Kapitel 1 und Vers 36. Nun, er ging zu einer einsamen Stätte, um dort zu beten, wie es heißt, und Vers 36. Und Simon und die bei ihm waren, die eilten ihm nach. Es wird hier wiederum Simon erwähnt, auch deshalb, weil er nun der Eigentümer des Hauses war, zusammen mit Andreas. Das heißt dann, als sie ihn fanden, da sprachen sie, also nicht nur Petrus, sondern die sprachen alle zu ihm. Jedermann sucht dich und so weiter und so fort. Kehren wir zu Matthäus zurück, Kapitel 9. und Vers 20. Und siehe, eine Frau, die seit 12 Jahren einen Blutfluss hatte, die trat von hinten an ihn heran, berührte den Saum seines Gewandes, denn sie sprach bei sich selbst: Wenn ich nur sein Gewand berühre, so werde ich gesund. Und da wandte sich Jesus um und sah sie an und sprach: Sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Und die Frau wurde gesund zu derselben Stunde. Nun, so beschreibt es hier Matthäus. Aber in Lukas Kapitel 8 werden weitere interessante Details hier erwähnt, auch Petrus betreffend. Lukas Kapitel 8, die Verse 43 bis 48. Eine Frau hatte den Blutfluss seit 12 Jahren und die hatte alles, was sie zum Leben hatte, für die Ärzte aufgewandt und konnte von niemandem geheilt werden. Damals wie heute könnte man fast sagen, auch heute gibt es viele, die ihren ganzen Lebensunterhalt an Ärzte verschwenden, ohne von denen geheilt werden zu können. Da werden dann 1000 Tests gemacht, die müssen sich ja amortisieren, die Geräte, die man gekauft hat. Dann kriegt man unglaubliche Rechnungen von den Versicherungen zugestellt, wo dann gesagt wird, ja, das meiste zahlen, aber wir. Wird's besser? In diesem Fall wurde es keineswegs besser. Vers 44, und da trat sie von hinten heran und berührte den Saum seines Gewandes, und sogleich hörte ihr Blutfluss auf. Und Jesus sprach: Wer hat mich berührt? Und hier kommt natürlich Petrus. Als aber alle leugneten, da sprach Petrus: Ja, Meister, Meister, das Volk drängt und drückt dich. Mit anderen Worten, was fragst du hier, wer dich berührt hat? Jesus aber sprach: Es hat mich jemand berührt. Denn ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Das war die Kraft des Heiligen Geistes, des Vaters, die in ihm war, die ausging von ihm, damit eine Heilung erfolgen konnte. Und da aber die Frau sah, dass sie nicht verborgen blieb, da kam sie mit Zittern und fiel vor ihm nieder und verkündete vor allem Volk, warum sie ihn angerührt hatte und wie sie sogleich gesund geworden war. Und er aber sprach zu ihr: Meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Eine wunderbare Beschreibung hier. Einer Frau, die den Glauben hatte: Wenn ich nur das Gewand von diesem Menschen hier berühre, dann werde ich geheilt. Und ihr Glaube hat sie gerettet. In Matthäus Kapitel 9 geht die Geschichte weiter. Angefangen in Vers 23. Und als Jesus in das Haus des Oberen kam, denn da sollte er eigentlich hin, der wurde dann von der Frau mehr oder weniger unterbrochen, und sah die Flötenspieler und das Getümmel des Volks, da sprach er: Geht hinaus, denn das Mädchen dieses Oberen ist nicht tot, sondern es schläft. Und sie verlachten ihn. Mit anderen Worten, die haben ihn total verspottet, wie es auch übersetzt werden kann. Was redet denn der da? Ist doch tot. Und als er das Volk hinausgetrieben hatte, da ging er hinein und ergriff es bei der Hand, das Mädchen, und da stand das Mädchen auf. Und dann erscholl diese Kunde durch das ganze Land. Aber auch hier wird etwas weiteres betont in Markus Kapitel 5 und Vers 37. Denn wer ging hinein jetzt genau? Und dann geschah die Heilung des Mädchens. Markus Kapitel 5. Und Vers 37. Er ließ niemanden mit sich gehen, als Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Mit anderen Worten, Petrus und den beiden Söhnen des Zebedäus. Und sie kamen in das Haus, Vers 38, des Vorstehers, und er sah das Getümmel und wie sie sehr weinten und heulten. Und er ging hinein und sprach zu ihnen: Was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie verlachten ihn. Und er aber trieb sie alle hinaus und nahm mit sich den Vater des Kindes und die Mutter und die bei ihm waren. Mit anderen Worten, diese drei Jünger. Und ging hinein, wo das Kind lag, und ergriff das Kind bei der Hand und sprach zu ihm: Talita kum, das heißt übersetzt: Mädchen, ich sage dir, stehe auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher, und es war 12 Jahre alt. Und sie entsetzten sich sogleich über die Maßen Und er gebot ihnen streng, dass es niemand wissen sollte und sagte, sie sollten ihr zu essen geben, aber wie wir bereits gelesen haben, erschall dann die Kunde von dieser Heilung durch das ganze Land. Ein 12-jähriges Mädchen, das gestorben war, das Jesus hier von den Toten auferweckte. Aber interessant ist, wen er zuließ, neben den Eltern, diese drei Jünger. Immer und immer wieder lesen wir von Petrus, von Jakobus und von Johannes. Und dann lesen wir natürlich in Matthäus Kapitel 10 die Berufung oder die Einsetzung, sollte man sagen, der 12 Apostel. Matthäus Kapitel 10 und Vers 1. Und er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie die austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und die Namen aber der 12 Apostel sind diese. Zuerst Simon, genannt Petrus, und Andreas, sein Bruder. Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, sein Bruder. Und dann werden andere erwähnt, wie Philippus, Bartholomäus, Thomas, Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Thaddäus, Simon, Kananäus und Judas Iskariot, der ihn verriet. Nun, einige sagen, es heißt hier, die Namen der 12 Apostel sind diese, zuerst Simon, genannt Petrus, und Andreas. Da wurden, das zeigt jetzt eine Vorrangstellung. Nicht unbedingt. Es waren hier nun Simon und Andreas, wie wir gelesen haben, die zunächst einmal erwähnt wurden, als sie vertraut wurden mit Jesus und als dann Jesus sie berief und sie alles verließen. Mit anderen Worten, zuerst bezieht sich hier auf den Zeitpunkt der Berufung, nicht unbedingt auf den Zeitpunkt oder die Funktion einer gewissen Führung in der Rollenposition. Diese Stelle zumindest lässt das nicht unbedingt zu. Und dann werden hier ja auch Jakobus und Johannes erwähnt. Und wenn wir uns jetzt Markus Kapitel 3, die Verse 13 bis 19 anschauen, da wird etwas mehr hinzugesagt. Und er ging auf einen Berg und rief zu sich, welche er wollte. Also es war nicht so, dass die jetzt gesagt hatten, okay, mach mich mal zu einem Apostel, sondern es war Christus, der sagte, okay, ich werde euch jetzt zu Aposteln machen, weil ich es will. Und die gingen hin zu ihm und er setzte die 12 ein, die er auch Apostel nannte. Also sie wurden bereits zu dem Zeitpunkt Apostel genannt, als er sie jetzt einsetzte. Dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussendigte zu predigen und dass sie Vollmacht hätten, die Dämonen auszutreiben. Und er setzte die 12 ein. Simon, und ihm gab er den Namen Petrus, und Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, den Bruder des Jakobus, und ihnen gab er den Namen Boanerges, das heißt Donnersöhne, und Andreas und Philippus und so weiter. Sie sehen hier auch eine gewisse unterschiedliche Aufteilung der Apostel, wie sie hier beschrieben werden. Simon wird erwähnt und gleich darauf Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, den nennt er Donnersöhne, und später lesen wir, dass diese Donnersöhne es ja auch waren, die zu Christus sagten, okay, wollen wir Feuer vom Himmel herunterrufen und dann die Samariter zerstören, wie Elia es tat, weil die wollen uns ja kein Obdach geben. Die hatten schon ihr Temperament, aber natürlich Petrus, wie wir wissen und sehen werden, auch. Und in Lukas Kapitel 6 und in Vers 12, Lukas 6 und Vers 12, da lesen wir zusätzlich noch Folgendes. Es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging, um zu beten, und er blieb über Nacht im Gebet zu Gott. Es war also so, dass er zu Gott, dem Vater, betete, damit er ihm zeigen sollte, wer jetzt die 12 Apostel werden würden. Und als es Tag wurde, da rief er seine Jünger und er wählte 12 von ihnen, die er auch Apostel nannte. Simon, den er auch Petrus nannte, und Andreas, seinen Bruder, Jakobus und Johannes. Und dann werden die anderen aufgeführt. Hier eine ähnliche Aufzählung, wie wir sie in Matthäus gesehen hatten. Aber wie ich sagte, die Aufführung in Markus war ein wenig anders. Daraus ergibt sich bereits schon, dass man nicht unbedingt hieraus aus diesen Stellen eine Führerposition für jemanden spezifisch herleiten kann. Nun, gehen wir zurück zu Matthäus Kapitel 14 und Vers 22. Und hier sehen wir natürlich wiederum den Enthusiasmus von Petrus. Matthäus 14, Vers 22. Und alsbald drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm ans andere Ufer zu fahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, da stieg er auf einen Berg, um für sich zu sein und zu beten. Und am Abend war er dort allein. Das Boot aber war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Und aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, da erschraken sie und riefen, das ist ein Gespenst, oder eine andere Übersetzung wäre auch eine Vorspiegelung oder ein Geist oder ein Dämon. Die dachten, da kommt jetzt ein Dämon daher. So unklar, natürlich nicht deutlich erkennbar. Und sie schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Vers 28. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es? Bist du es wirklich? So befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus ging oder stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, da erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Eine sehr interessante Stelle. Wir werden immer und immer wieder sehen, wie Petrus, das war natürlich vor seiner Bekehrung, aber er war schon mit Christus zusammen, wie er immer wieder doch nicht den Glauben hatte, den er hätte haben können und den er später haben würde. Es zeigt hier eine Entwicklung auf, die auch für uns alle von Bedeutung ist, auf uns alle zutrifft. Auch wir haben manchmal nicht genug Glauben. Auch wir sind manchmal kleingläubig und dann haben wir Zweifel. Und Jakobus würde später schreiben, glaube nicht, wenn du Zweifel hast, dass du irgendetwas von Gott empfangen wirst. Wenn wir Gott um etwas bitten, müssen wir den unerschütterlichen Glauben haben und keinen Zweifel haben, dass Gott das auch tun wird, worum wir ihn bitten. Hier hatte Petrus wunderschön angefangen, konnte sogar auf dem Meer gehen, aber dann sah er die äußeren Umstände und dann bekam er Zweifel und dann sank er hinab in die Tiefe. Matthäus Kapitel 16. Auch hier wiederum eine sehr interessante Abfolge von Ereignissen. Matthäus 16, angefangen in Vers 13. Und da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach, wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Mit anderen Worten, was sagen denn die Leute, wer ich bin? Und sie sprachen, ja, einige sagen, du seist Johannes der Täufer. Mit anderen Worten, der ist getötet worden von Herodes. Einige meinten, der sei wieder auferweckt worden. Selbst der Herodes meinte das. Einige sagen, ja, du bist Johannes der Täufer. Andere sagen, du seist Elia. Auch das ist die Idee, dass hier Elia kommen würde. Natürlich, jemand würde kommen im Geist des Elia, das verstanden die aber nicht. Die meinten, der Elia würde buchstäblich zurückkommen. Und so sagten, ja, die meinen, du bist der Elia. Und wieder andere, du seist Jeremia. Also hier ist Jeremia angeblich auferweckt worden und Christus war jetzt Jeremia. Die hatten also die merkwürdigsten Ideen, wer Christus war. Und andere meinen, du seist einer von den Propheten. Nun, einige meinten sogar, er sei der Prophet, der ja auch von Mose prophezeit wurde, dass er kommen würde. Also da gab es diese verschiedensten Ideen, was Christus und wer Christus eigentlich gewesen sei in den Augen der Leute. Vers 15. Und er sprach zu ihnen, ja, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Und hier prescht Petrus nach vorne. Das zeigt nicht unbedingt, dass er die Führungsposition hatte. Das war halt dieser enthusiastische Mensch, der jetzt auf richtige Weise, ganz klar und deutlich, antwortete und sprach, Vers 16, da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Messias, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du, gesegnet bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Mit anderen Worten, du hast jetzt etwas ausgesprochen, was dir Gott, der Vater im Himmel, offenbart hat, wer ich bin. Und in diesem Zusammenhang fährt er fort zu sagen, und ich sage dir auch, Vers 18, du bist Petrus. Und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Zunächst einmal hier wiederum, du bist Petrus, Petros im Griechischen, der Kieselstein, ein kleiner Stein. Er sagt, du bist dieser kleine Stein. Wir hatten das ja im Johannesevangelium bereits schon gelesen. Kephas, du bist dieser kleine Stein. Aber auf diesen Felsen, jetzt deutet er auf sich selbst. Er, der Fels. Er sagt, du bist der kleine Stein auf diesen Felsen, auf mich, auf Jesus Christus. Da werde ich die Gemeinde bauen. Die Kirche wird auf dem Fundament von Jesus Christus erbaut werden. Und die Pforten der Hölle, die Pforten des Todes, die sollen sie nicht überwältigen. Mit anderen Worten, die Kirche wird niemals aufhören zu existieren. Sie begann damals im Jahre 31 nach Christus, als Gott den Heiligen Geist an die ersten Jünger in einer Gemeinsamkeit gab. Und sie existiert auch heute noch. Und sie müssen wissen, sie sollen herausfinden, Gott erwartet das von ihnen, wo diese wahre Kirche heute ist. Und er sagt aber noch mehr. Und ich will dir, jetzt spricht er Petrus an, der Zusammenhang, du hast dich als jemand erwiesen, den Gott inspiriert hat, mich zu erkennen. Und du wirst natürlich auch dabei eine Funktion haben, wenn die Kirche erbaut wird. Und jetzt will ich dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. Und was du auf Erden binden wirst, das soll auch im Himmel gebunden sein, oder besser, das ist bereits schon im Himmel gebunden. Du wirst aussprechen, was Gott der Vater und Jesus Christus sich inspirieren werden zu tun. Und was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Hier ganz klar wird eine Funktion von Petrus angesprochen, die eine bedeutende Führerpersönlichkeit beinhaltet. Aber nicht die einzige. Denn er würde später in Matthäus 18 die gleiche Autorität an die anderen Apostel weitergeben und dann auch an diejenigen, die den Aposteln folgen würden. Denn wir lesen in Matthäus 18 und Vers 18, wahrlich, ich sage euch, alles, was ihr auf Erden binden werdet, jetzt heißt es ihr, nicht mehr du, nicht nur Petrus, sondern was ihr auf Erden binden werdet, das soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, das soll auch im Himmel gelöst sein. Bedeutet das jetzt, dass Petrus zunächst einmal diese Autorität erhielt und Christus hat sich dann überlegt und gesagt, ja, also okay, allein will ich ihm das nicht geben, ich gebe es den anderen auch. Nein, nein, das war von vornherein geplant. Aber er hat in diesem Augenblick zunächst einmal es Petrus gegenüber verdeutlicht, weil er ihm auch klar machen wollte, Gott, der Vater, hat dich jetzt inspiriert zu erkennen, dass ich der Messias bin. Aber jetzt kommt die Kehrseite der Medaille. Lesen wir weiter in Vers 21 in Matthäus 16. Und seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, dass er auch nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse, von den Ältesten, den hohen Priestern, den Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Und Petrus, derjenige, der gerade von Gott inspiriert worden war, ihn zu erkennen, Christus zu erkennen, der von Christus jetzt gesagt worden ist, okay, du wirst schon eine Rolle dabei mitspielen beim Aufbau der Kirche und du hast diese Gewalt, du wirst diese Gewalt haben, zu binden und zu lösen oder das auszusprechen, was Gott der Vater im Himmel bereits gebunden und gelöst hat. Petrus nimmt ihn beiseite, Vers 22, und fuhr ihn an und sprach, Gott bewahre dich, Herr! Das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh weg von mir, Satan. Oh, Satan. Zuerst war er von Gott, dem Vater, inspiriert worden. Und jetzt wird er von Satan inspiriert. Und das Problem ist, er ließ es zu. Geh weg von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis. Denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Ja, menschlich betrachtet hatte Petrus schon irgendwie Grund, das so zu sagen, denn er wollte ja seinen Meister vor diesem schrecklichen Erlebnis bewahren. Er verstand aber nicht, dass sie jetzt von Satan inspiriert wurde, diese Dinge so auszusprechen, um Christus zu entmutigen. Das war der Versuch von Satan. Und er benutzte Petrus dazu. Und deswegen sagt Christus mit solchen starken Worten, geh weg von mir, Satan. Denn es war ja nicht etwas Leichtes. Christus hat ja auf sehr eindringliche Weise gebetet im Garten Gethsemane, dass er dieses alles durchstehen könnte. Im Hebräerbrief lesen wir, dass er mit Blut, das er vergaß und vergoss, gebetet hat. Und wir lesen ja auch, dass er so heftig gebetet hat, dass sein Schweiß wie Blutstropfen im Garten hinunterliefen. Das war eine sehr schwierige Situation. Er sagte, ich muss mit einer Taufe getauft werden und wie wünsche ich mir, dass es bereits schon geschehen sei. Das war jetzt ein Versuch von Satan, ihn zu entmutigen. Aber schauen Sie, was uns das alles verdeutlichen machen sollte und verdeutlichen sollte. Manchmal kann das nämlich auch passieren, dass wir so von Gott inspiriert sind, dass wir wirklich das Richtige tun, das Richtige sagen und im nächsten Moment sind wir vielleicht dann nicht so dicht und so eng an Gott und dann wird auf einmal etwas in uns hineingegeben, ein Gedanke, eine Idee, der wir dann folgen und nicht begreifen, dass diese Idee nicht von Gott kommt. Deswegen heißt es auch, dass wir unsere Gedanken in den Gehorsam Jesu Christi bringen müssen. Immer zu allen Zeiten. Eine weitere Stelle findet sich, die ist jetzt hier eingeschoben, bevor wir auf die nächste Stelle in Matthäus 16 eingehen, die findet sich in Johannes Kapitel 6. Es wird nicht genau gesagt, wann zeitlich das geschehen ist, aber so um diesen Zeitpunkt darum mag es schon geschehen sein. Es kommt zu diesen Diskussionen, diesen Gesprächen zwischen Jesus und den Jüngern, seinen Jüngern, die nicht unbedingt das akzeptieren konnten, was er lehrte. Zunächst in Johannes Kapitel 6 und Vers 60, da heißt es, viele seiner Jünger, die das hörten, die sprachen, es ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Und dann sagt Christus daran, stoßt ihr euch schon, wartet erstmal, was passiert, wenn weiteres noch geschieht. 66. Und von da an wandten sich viele seiner Jünger ab, gingen hinfort nicht mehr mit ihm, haben ihn verlassen. Und da sprach Jesus zu den Zwölfen, ja, wollt ihr mich auch verlassen oder wollt ihr auch weggehen? Wiederum, es ist Petrus hier. Eine sehr schöne Reaktion. Und da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Hatte das vorher bereits schon gesagt. Und Jesus antwortete ihnen, also er sprach jetzt auch schon für die anderen Jünger, habe ich nicht euch 12 erwählt? Und einer von euch ist ein Teufel. Und er redete aber von Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, und der verriet ihn hernach und war einer der 12. Nun, der Petrus hat auch nicht verstanden, worum es ging. Jesus hatte von seinem Blut und seinem Leib gesprochen, symbolisch für Brot und Wein, oder vielmehr Brot und Wein symbolisch für sein Leib und sein Blut, was man also am Passahabend einmal im Jahr zu sich nehmen soll, als Sinnbild zur Vergebung von Sünde. Aber Christus hat es so ausgesprochen, als ob man wirklich sein Blut trinken und sein Fleisch essen müsse. Und das hat natürlich keiner verstanden, auch Petrus nicht. Aber Petrus sagte, ja, aber du hast die Worte des Lebens, auch wenn ich sie nicht verstehe. Aber ich werde dich nicht verlassen. Das ist auch wichtig für uns heute. Vielfach mag es dazu kommen, vor allen Dingen, wenn man noch neu ist in der Wahrheit, dass man gewisse Dinge auch in der Bibel liest oder in Predigten hört, die man nicht so gleich versteht. Aber der Fehler, der vielfach begangen wird, ist dann, das kann ich nicht verstehen, das kann ja so nicht sein, von daher gehe ich mal weg. Von daher höre ich auf, die Bibel zu lesen. Von daher höre ich auf, mir Predigten anzuhören, denn das verstehe ich nicht und das kann ich auch nicht akzeptieren. Viele haben Probleme damit, dass es zum Beispiel im Alten Testament Kriege gab und dass scheinbar Gott diese Kriege befürwortete und dass scheinbar Gott sogar Israel befohlen hat, Kriege zu führen. Und sie begreifen nicht, dass das alles nicht die ursprüngliche Absicht von Gott war. Und wir haben natürlich auch Broschüren hierüber und Artikel darüber veröffentlicht. Aber da sie es nicht begreifen, gehen sie weg Sie sagen, nein, das kann ja nicht so sein. Ich kann ja nicht irgendwie das akzeptieren. Und von daher lehne ich das ab, was die Bibel lehrt oder was die Kirche Gottes insoweit lehrt und erklärt. Und das war die Einstellung von vielen von den Jüngern damals. Aber Petrus hatte eben eine andere Einstellung. Und Christus wusste das. Und Christus wusste, dass er mit diesem Petrus arbeiten konnte. Und ich hoffe, dass er das auch über sie weiß, dass er mit ihnen arbeiten kann, auch wenn sie noch nicht alles verstehen. Geben Sie Zeit, Geduld und bitten Sie Gott, Ihnen zu seiner Zeit Ihren Verstand, Ihr geistliches Verständnis zu öffnen. In Matthäus Kapitel 16 lesen wir in Vers 27. Es wird geschehen, dass der Menschensohn kommt, in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln, und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Und wahrlich, ich sage euch, es sind etliche unter denen, die hier stehen, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie den Menschensohn kommen sehen in seinem Reich. Was meinte er damit? Nun, lesen wir weiter, Kapitel 17, Vers 1. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich wen? Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder. Mit anderen Worten, Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus. Und er führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, auch wiederum in verklärtem Zustand, wie andere Stellen es zeigen, und die redeten mit ihm. Petrus, schauen Sie, der war immer sehr schnell dabei, der antwortete und sprach zu Jesus, Herr, hier ist's gut sein, willst du, so will ich hier 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Und als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Und als das die Jünger hörten, da fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr, also diese 3 Jünger hier. Und Jesus trat zu ihnen, rührte sie an und sprach, steht auf, fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemanden als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabgingen, da gebot ihnen Jesus und sprach, ihr sollt von dieser Erscheinung, dieser Vision, es war eine Vision, die zeigen sollte, was geschehen würde, wenn sie alle im Reich Gottes sein würden. Waren sie damals alle noch nicht. Aber wenn sie im Reich Gottes sein würden, wenn sie verherrlichte Gottwesen sein würden, wenn Elia, wenn Mose als verherrlichte Gottwesen zusammen mit dem verherrlichten Christus sprechen würden im Reich Gottes, so würde es dann sein. Er sagt, ihr sollt von dieser Vision, dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Interessant ist, dass wir in Lukas Kapitel 9 ein weiteres Detail insoweit finden. Lukas Kapitel 9. Da lesen wir nämlich, sagen wir einmal angefangen, in Vers 29, und als er betete, da wurde das Aussehen seines Angesichtes ein anderes, und sein Gewand wurde weiß und glänzte, und siehe, 2 Männer redeten mit ihm, das waren Mose und Elia, und die erschienen in himmlischer Klarheit, die waren also auch verherrlicht in dieser Vision, und redeten von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und die mit ihm waren voller Schlaf. Petrus wird ganz besonders erwähnt, denn Petrus würde später auch im Garten Gethsemane schlafen, während Christus betete. Nun, die anderen, die dabei sein würden, wiederum die Söhne des Zebedäus, die würden auch schlafen. Aber Petrus wird hier besonders erwähnt und wir sehen werden, spricht dann später Christus auch ganz besonders Petrus an. Also der war voller Schlaf. Und als sie aber aufwachten, da sahen sie seine Klarheit und die 2 Männer, die bei ihm standen. Und es begab sich, als sie von ihm schieden, da sprach Petrus zu Jesus, Meister, hier ist für uns gut sein, lasst uns 3 Hütten bauen. Scheinbar war diese Erscheinung in einem Zeitpunkt geschehen, wo damals das Laubhüttenfest gefeiert wurde. Die eine, Mose eine, Elia eine, und er wusste aber nicht, was er redete. Er wusste gar nicht, was er redete. Als er aber dies redete, da kam eine Wolke, überschattete sie und sie erschraken. Und als sie in die Wolke hineinkamen und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sprach, dies ist mein auserwählter Sohn, den sollt ihr hören. Und als die Stimme geschah, da fanden sie Jesus allein Und sie schwiegen und verkündeten jeden Tag niemandem, was sie gesehen hatten, weil Christus ja auch gesagt hat, ihr sollt keinem davon etwas sagen. Auch hier wiederum sehen wir Jesus, wie er verklärt wird. Wir sehen aber auch Petrus, wie er Aussagen trifft, wusste gar nicht, was er eigentlich da sagte. Nun, kurz drauf, in Matthäus 19 und Vers 27 stellt Petrus wiederum eine sehr interessante Frage. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen. Wir sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Er will so wissen, was wird ihr Lohn sein für die Tatsache, dass sie Christus nachgefolgt sind. Wir stellen uns die Frage heute vielleicht auch, ja, was wird unser Lohn sein? Dafür, dass wir alles aufgegeben haben, was wir einmal besessen haben, woran wir einmal geglaubt haben. Und was wird unser Lohn sein? Eigentlich keine schlechte Frage, keine falsche Frage. Aber wir werden gleich sehen, dass zu einer falschen Situation kommen kann, sehr leicht. Aber Christus gibt zunächst einmal die Antworten, Vers 28. Jesus sprach zu ihnen, also er verstand schon, dass Petrus jetzt für alle sprach. Wahrlich, ich sage euch, ihr, die immer nachgefolgt seid, ihr werdet bei der Wiedergeburt, wann ist die? Wenn sie den Heiligen Geist erlangen, dann sind sie wiedergeboren? Nein, dann sind sie wieder gezeugt mit dem Heiligen Geist. Wiedergeboren sind sie, wenn sie zu einem Geistwesen werden im Reich Gottes. Ihr, die immer nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Das bezog sich jetzt auf die Apostel. Aber wir alle haben einen ähnlichen Lohn in Aussicht. Wir alle werden regieren. Wir alle werden herrschen unter Christus, wenn wir in das Reich Gottes gelangen. Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens willen, der wird es hundertfach empfangen und das ewige Leben ererben. Es geht also um Lohn, es geht aber auch um Gnade. Es ist die Gnade, das Geschenk des ewigen Lebens. Und dann der Lohn bemisst sich danach, wie wir überwinden, wie wir das annehmen und das beherzigen und das in unserem Leben zur Geltung bringen, was uns Gott gegeben hat. Aber nachdem diese Aussage getroffen wurde, gerade auch, ihr werdet auf dem Thron meiner Herrlichkeit sitzen, da kommt es zu einer interessanten Frage. In Matthäus 20 und in Vers 20. Und da trat zu ihm die Mutter der Söhne des Zebedäus, mit anderen Worten, die Mutter von Jakobus und Johannes, mit ihren Söhnen, die fiel vor ihm nieder und wollte ihn um etwas bitten. Und er sprach zu ihr, ja, was willst du? Ich denke schon, dass er wusste, was kam. Und da sprach sie zu ihm, lass diese meine beiden Söhne sitzen in deinem Reich, einen zu deiner Rechten und den anderen zu deiner Linken. Aber Jesus antwortete und sprach, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Ja, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie sprachen zu ihm, ja, wir können das. Christus sprach hier von dem Kelch des Leids, des Leides. Er spricht ja später zu dem Vater und sagt, wenn es möglich ist, dann lasse diesen Kelch an mir vorübergehen, diese schreckliche Marter, diese schreckliche Folterung, die letztendlich zum Tode führen würde. Die sagen, ja, das können wir. Und er sprach zu ihnen, meinen Kelch werdet ihr zwar trinken. Das ist eine interessante Aussage hier. Sie bezieht sich hier auf die Söhne des Zebedäus, Jakobus und Johannes. Jakobus war der erste Apostel, der ermordet werden würde, durch Herodes später. Und Johannes scheinbar würde auch einen Märtyrertod erleiden. Es gibt zwar eine andere Stelle später, wo es angedeutet werden könnte, dass er keinen Märtyrertod erleiden würde, aber hier sieht es ganz anders aus, dass Christus sagt, ja, mein Kelch werdet ihr trinken. Aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken, das zu geben, steht mir nicht zu. Denn das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist, von meinem Vater. Tja, Vers 24. Und als aber das die 10 hörten, Da wurden sie unwillig über die zwei Brüder. Warum wohl? Ja, weil die auch gerne diese Position erhalten hätten. Wir lesen in der Parallelstelle in Markus 10, dass es nicht nur die Mutter der beiden Söhne war, die um diese spezifische Gunst gebeten hat. In Markus 10 und Vers 35 heißt es nämlich wie folgt. Und da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen zu ihm: Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden. Also die waren alle drei zusammen, scheinbar die Mutter und die Söhne, da in Übereinstimmung, was hier geschehen würde. Und er sprach zu ihnen, Vers 36, was wollt ihr, dass wir, oder dass ich für euch tue? Und sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten, einer zu deiner Linken, in deiner Herrlichkeit, es geht um das Reich Gottes. Und Jesus sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Hier wird etwas weiteres erwähnt. Das ist auch diese Taufe, durch die er gehen musste. Wie Christus sagte: Ich wünsche mir, dass diese Taufe bereits erfolgt ist. Diese Taufe des Leides, der Folterung, der Marterung und des Todes, der Kreuzigung. Und sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir. Und Jesus sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Es ging nicht um die Taufe des Johannes, die war schon längst geschehen. Es ging um die Taufe seiner Folterung, seines Todes. Zu sitzen aber zu meiner Rechten und zu meiner Linken, das zu geben, steht mir nicht zu, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Vers 41. Und als das die Zehn hörten, da wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Wiederum. Scheinbar auch die Personen, die hier mit eingeschlossen sind, waren unter anderem Petrus und vielleicht die anderen Apostel. Weil die dachten vielleicht auch, ja, das ist doch, was mir zusteht. Wieso wollen die das für sich in Anspruch nehmen? Was mir aber diese Stelle zeigt, ist Folgendes. Offensichtlich waren die nicht der Ansicht, dass Petrus hier die Führungsposition innehatte. Die hatten vielleicht gemeint, ja, sie selbst hätten diese Führungsposition inne im Hinblick auf, wie Christus das sah. Ihr wollte wohl der Erste sein. Und Christus warnte davor und sagte, ja, ihr wollt die Ersten sein, dann seid die ersten Diener der anderen. In Matthäus 21 wird etwas weiteres berichtet, in Vers 18. Als er aber am Morgen wieder in die Stadt ging, da hungerte ihn, und er sah einen Feigenbaum an dem Wege, ging hinzu und fand nichts daran als Blätter und sprach zu ihm: Nie mehr wachse Frucht auf dir in Ewigkeit. Und der Feigenbaum verdorrte sogleich. Nun, Christus war nicht ein unwissender Narr, der hätte wissen sollen, dass es nicht die Zeit der Feigen war, wie andere der Parallelbericht es bringt. Und wieso geht er dahin und versucht da jetzt Früchte zu holen von diesem Feigenbaum? Er hätte doch wissen müssen, es war ja nicht die Zeit der Feigen. Nein, nein, es war nicht die Zeit der hauptsächlichen Feigen. Aber es war schon die Zeit, wo der Baum hätte Feigen bringen müssen. Zwar nicht so große wie später, aber immerhin, es hätten Feigen da sein sollen. Waren aber keine da. Und der Feigenbaum verdorrte. Jetzt lesen wir weiter in Vers 20. Und als das die Jünger sahen, da verwunderten sich und sprachen: Wie ist der Feigenbaum so plötzlich verdorrt? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, wiederum die gleiche Vorbedingung, so werdet ihr solches nicht allein mit dem Feigenbaum tun, sondern wenn ihr zu diesem Berge sagt, heb dich und wirf dich ins Meer, so wird's geschehen. Und alles, was ihr bittet im Gebet, so ihr glaubt, werdet ihr es empfangen. Haben Sie große Probleme zurzeit in Ihrem Leben? Bitten Sie zu Gott um Hilfe. Und wenn es Gottes Wille ist, und Sie müssen natürlich auch davon jetzt zunächst einmal überzeugt sein, dass es Gottes Wille ist. Also wenn Sie zum Beispiel jetzt Gott beten, dass er Ihnen jetzt in der Lotterie 50.000 Euro schenken will, das wird aller Wahrscheinlichkeit nach nicht geschehen, weil das nicht Gottes Wille ist. Es ist klar, es muss im Einklang stehen mit Gottes Willen. Aber wenn es im Einklang steht, dann glauben Sie, dass es geschehen wird und zweifeln Sie nicht. Und es wird Ihnen nichts unmöglich sein. Das ist das, was Jesus hier sagt, was er uns sagt, was er den Aposteln damals sagte. Aber in Markus 11 wird etwas weiteres erwähnt. Markus 11 Und in Vers 20, Markus 11 und Vers 20. Und als sie am Morgen an dem Feigenbaum vorbeigingen, da sahen sie, dass er verdorrt war bis zur Wurzel, und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm: Rabbi, sieh, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, also hier war wiederum Petrus der Wortführer, er sprach für die Jünger, aber er stellt die Frage für alle. Ja, der ist ja verdorrt. Total erstaunt. Und hier benutzt Christus diese Gelegenheit, um sie daran zu erinnern, dass wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, dann wird euch geschehen, was hier diesem Feigenbaum geschehen ist. In Matthäus 24 kommt es jetzt zu dramatischen Aussagen von Christus. Angefangen in Vers 3, es geht um diese sogenannte Endzeit-Prophezeiung. Matthäus 24, Vers 3. Und als er auf dem Ölberg saß, da traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie alleine waren: Sage uns, wann wird das geschehen? Er sprach gerade von der Zerstörung des damaligen Tempels. Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Und dann bringt Christus zum Ausdruck, was alles geschehen muss, bis hin zur großen Trübsal und bis hin dann zu der Wiederkunft Christi. Es heißt hier, seine Jünger traten zu ihm und sprachen, als sie allein waren. Nun, Markus Kapitel 13 und Vers 3 sagt uns, wer diese Jünger waren. Markus 13 und Vers 3. Und als er auf dem Ölberg saß, gegenüber dem Tempel, da fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas. Jetzt wird auch Andreas erwähnt, der Bruder von Petrus, als sie alleine waren, und dann werden diese Fragen gestellt. Also das waren die, in diesem Falle jetzt vier Jünger, aber es waren wiederum Petrus, Jakobus und Johannes. Immer und immer wieder diese drei. Dieses Triumvirat, könnte man fast sagen. Die eine offensichtlich sehr enge Beziehung zu Christus hatten. Wir werden auch sehen, wie eng die Beziehung war zwischen Christus und Johannes. Und dann wird Christus später in Matthäus 24 und Vers 42 ein Gleichnis geben, um deutlich zu machen, dass wir alle wachen müssen, nicht einschlafen dürfen. Matthäus 24, Vers 42, darum wachet, sagt er hier, nachdem er alle diese Dinge beschrieben hat, die kommen würden, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit. Achten Sie darauf, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Viele meinen heute, dass Christus dieses Jahr oder das nächste Jahr bereits kommen könnte. Es gibt da die irrsinnigsten Prophezeiungen von solchen Mystikern. Nein, Christus kann nicht nächstes Jahr kommen, weil gewisse Dinge zunächst noch erfüllt werden müssen. Die große Trübsal muss zunächst einmal kommen, die ist noch nicht da. Andererseits sagen einige, ja, Christus kommt in 50, 60 Jahren noch nicht. Davor warnt Christus auch. Dann werden sie natürlich beginnen, einen sehr niederträchtigen, schlechten Lebenswandel zu führen. Aber er sagt uns, ihr wisst nicht genau, wann ich komme. Nun, ihr könnt an dem Feigenbaum erkennen, nicht dem Feigenbaum, der verdorrt ist, aber dem Feigenbaum als einem Symbol für die Zeichen der Zeit, wann es ungefähr geschehen wird, aber den genauen Zeitpunkt wisst ihr nicht. Das war so seine Erklärung, seine Warnung. Lukas Kapitel 12 gibt uns ein weiteres Detail. Lukas 12 und Vers 41. Christus hat ja gerade gesagt, ihr seid wach und ihr wisst nicht, wann der Menschensohn kommt. Er sagt sogar, seid bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da er es nicht meint, Vers 41. Petrus aber sprach: Herr, sagst du dies Gleichnis zu uns oder auch zu allen? Es war wiederum Petrus, der also sehr neugierig diese Aussage trifft, aber natürlich auch im Hinblick auf das, was er wusste, seine Jünger oder seine Geschwister, die Mitapostel, wohl auch so gedacht haben. Deswegen stellt er die Frage. Also er hat sich da in keinster Weise irgendwo gescheut, Fragen zu stellen. In Matthäus Kapitel 26, Vers 17, geht es jetzt um die Vorbereitung auf das Passamahl. Das Passa, ein jährliches Geschehen, das wir als wahre Christen, die wir auf richtige Weise getauft worden und den Heiligen Geist erhalten haben, nach wie vor halten müssen, einmal im Jahr, aber mit veränderten Symbolen. Natürlich nicht mehr als das Passamahl, das wir mit einem Lamm zusammen essen, sondern es geht um die Symbole von Brot und Wein. Die sollten einmal im Jahr von getauften Mitgliedern der Kirche Gottes zu sich genommen werden. Nicht jeden Sonntag, nicht, wenn man gerade so Lust und Laune hat, einmal im Jahr. Eine sehr ernste Gelegenheit ist dies. Und das heißt hier in Vers 17, in Matthäus 26, aber am ersten, das Wort Tag steht nicht im Urtext, aber am ersten der ungesäuerten Brote, denn damals war es so, dass bereits schon das Passa zu den Tagen der ungesäuerten Brote oder vielmehr zu der Zeit der ungesäuerten Brote hinzugerechnet wurde, weil die Menschen ihre Häuser verließen, um nach Jerusalem zu pilgern, um dort das Fest zu halten, das Fest der ungesäuerten Brote. Da musste bereits schon dann zum Passa das Haus vom Sauerteig befreit sein. Aber dann wurde das Passa hinzugerechnet zu den Tagen der ungesäuerten Brote. Dann waren es nicht mehr 7, dann waren es dann 8. Also am ersten der ungesäuerten Brote, da traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wo willst du, dass wir das Passa-Lamm zum Essen bereiten? Und er sprach, geht hin in die Stadt und zu einem und sprecht zu ihm, der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist nahe, ich will bei dir das Passamahl halten mit meinen Jüngern. Und die Jünger traten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und bereiteten das Passalam. Wer waren die Jünger, die Christus aussandte, die dieses Wunder wiederum erleben sollten, dass da jetzt jemand war, der ihnen zeigen würde, wo der Ort war, wo das Passamahl vorbereitet werden sollte. Dieses Wunder wird zunächst einmal in Markus Kapitel 14 noch deutlicher dargestellt. Markus 14 und in Vers 13. Und er sandte zwei seiner Jünger und sprach zu ihnen, geht hin in die Stadt, und es wird euch ein Mensch begegnen, der trägt einen Krug mit Wasser. Folgt ihm. Und wo er hineingeht, da sprecht zu dem Hausherrn, der Meister lässt dir sagen, wo ist die Herberge für mich, in der ich das Passalamm essen kann mit meinen Jüngern? Und er wird euch einen großen Saal zeigen, der schön ausgelegt und vorbereitet ist, und dort richtet für uns zu. Und die Jünger gingen hin und kamen in die Stadt und fanden es, wie es ihnen gesagt worden war, und bereiteten das Passalamm. Ein absolutes Wunder. Ich meine, da gab es ja keinerlei Möglichkeit, dies alles so vorher in dem Sinne zu wissen, dass da jetzt dieser Mann war mit dem Wasser und so weiter und so fort. Nein, Christus wusste es natürlich. Christus bewirkte es auch, dass das geschehen würde. Aber wer waren die beiden Jünger? Werden die identifiziert? Nun, Lukas Kapitel 22 sagt uns das. Schauen Sie, deswegen ist es immer wichtig, Parallelstellen zu lesen, die gewisse Dinge deutlicher dann noch erklären. Lukas 22, die Verse 7 bis 8. Es kam nun der Tag der ungesäuerten Brote, an dem man das Passalamm opfern musste, wiederum auch hier. Es geht um das Passa, aber der erste Tag der ungesäuerten Brote fängt einen Tag später erst an. Also das Passalamm wurde nicht am ersten Tag der ungesäuerten Brote geopfert, sondern eben am Passa. Da auch der Name. Und er sandte, Vers 8, Petrus und Johannes, schauen Sie, diese beiden wieder, und sprach, ihr geht hin und bereitet uns das Passalamm, damit wir es essen. Sie fragten ihn, ja, wo willst du, dass wir es bereiten? Und da gibt er ihnen genau die gleiche Botschaft. Er sprach zu ihnen, siehe, wenn ihr hineinkommt in die Stadt, wird euch ein Mann begegnen, der trägt einen Wasserkrug, folgt ihm in das Haus, in das er hineingeht, und sagt zu dem Hausherrn, der Meister lässt dir sagen, wo ist die Herberge, in der ich das Passalamm essen kann, mit meinen Jüngern. Und er wird einen großen Saal zeigen, schön ausgelegt, dort bereitet das Mahl. Und sie gingen hin und fanden es, wie er es ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passalamm. Und dann war in der Tat es das Passalamm, das gegessen wurde. Es war an dem Passa-Abend, wie es laut Bibel dann auch getan werden musste. Ich möchte noch eine weitere Stelle hier, bevor ich heute abschließe, Ihnen vorlesen. Die findet sich nämlich nur im Johannesbericht. Die findet sich nicht bei Matthäus, bei Markus und bei Lukas. Und da gibt es einen Grund dafür. Aber es geht hier in Johannes Kapitel 13 um die Fußwaschung. Denn noch bevor Jesus Christus die Symbole von Brot und Wein einführte, die eben seinen Leib und sein vergossenes Blut, seinen gebrochenen Leib und sein vergossenes Blut symbolisieren würden, seine Folterung andeutend, seinen Tod andeutend, da hat er eine Fußwaschung eingeführt, die auch am Passahabend durchzuführen ist. Und in Johannes 13, Vers 1, vor dem Passahfest aber, das Fest ist der erste Tag der ungesäuerten Brote, beginnt damit, erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, oder er wusste das, und dass er aus dieser Welt ginge zum Vater, und wer die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und nach dem Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, ins Herz gegeben hatte, dass er ihn verriete, Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging, da stand er vom Mahl auf, legte seine Kleider ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Und danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen, zu trocknen mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Und da kam er zu Simon Petrus. Und er sprach zu ihm, Herr, du wäschst mir die Füße, du willst mir die Füße waschen? Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Es gab vieles, was Petrus und die anderen Jünger noch nicht verstanden. Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber hernach erfahren. Und da sprach Petrus zu ihm, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Und Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, deine Füße wasche, so hast du keinen Teil an mir. Und jetzt spricht Jesus oder vielmehr Simon Petrus zu ihm, Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt, wenn schon, denn schon. Ich war dann alles zusammen. Und Jesus spricht zu ihm, wer gewaschen ist, besser wer gebadet ist. Hier wird das Wort für gebadet oder für getauft benutzt. Denn die Jünger waren in der Tat getauft worden. Also wahrscheinlich hat nach durch Johannes den Täufer, möglicherweise durch Christus auch, oder dass die Jünger sich gegenseitig dann unter Christus getauft haben. Das heißt nämlich, dass Christus auch viele taufte. Auf alle Fälle, die waren getauft. Und er sagt, wer getauft ist, der bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Und er ist vielmehr ganz rein. Ihr seid rein, aber nicht alle, denn er wusste, wer ihn verraten würde. Darum sprach, ihr seid nicht alle rein. Und er sagt dann, nachdem er ihm die Füße oder ihnen die Füße gewaschen hatte, in Vers 14, wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Diese Fußwaschung ist sehr bedeutsam. Sie versinnbildet natürlich auch die Demut, die wir füreinander haben sollen. Die Tatsache, dass wir bereit sind zu geben und zu nehmen. Petrus wäre mit Sicherheit bereit gewesen zu geben, die Füße für Christus zu waschen, aber er war nicht so bereit, das entgegenzunehmen, was ihm angeboten wurde. Aber schauen Sie, Johannes, wie ich eben schon sagte, schrieb das Johannesevangelium erst relativ spät. Matthäus, Markus und Lukas relativ früh. Das, was hier beschrieben wird, war natürlich in der Kirche bekannt, wurde auch praktiziert. Aber es ging jetzt Johannes darum, dass das auch für die Nachwelt erhalten blieb. Das Evangelium nach Johannes enthält viele, viele Aussagen, die man eben nicht in Matthäus, Markus und Lukas findet. Und deswegen ist es auch geschrieben worden, um das zu ergänzen, was noch fehlte. Und die Fußwaschung war eine sehr wichtige Ergänzung. Wir werden auch sehen in der nächsten Predigt, was alles im Johannesevangelium geschrieben steht, auch über Petrus, was in den anderen drei Evangelien und Evangelienberichten fehlt. Und auch das ist wichtig, zusammenzunehmen. Und dann natürlich die Briefe des Paulus, die auch sehr viele Informationen haben über Petrus. Und daraus wird sich auch klar und deutlich ergeben, um die eingangs gestellte Frage schon mal vorweg zu beantworten, Petrus war keineswegs der erste Papst. Er war keineswegs ein Papst. Aber er war eine sehr bemerkenswerte Persönlichkeit und hat eine sehr wichtige Rolle gespielt in dem Geschehnis der neutestamentlichen Kirche. Als letzte Stelle jetzt Johannes 13 und Vers 23. Denn die Geschichte hört ja mit der Fußwaschung nicht auf. Johannes 13 und Vers 23. Jetzt saßen die zusammen, oder die lagen mehr oder weniger, beim Mahl. Vers 23. Es war aber einer unter seinen Jüngern, der zu Tische lag, an der Brust Jesu, den hatte Jesus lieb. Es geht hier um Johannes, dem Apostel Johannes, wie wir noch sehen werden. Er wird immer und immer wieder beschrieben als derjenige, den Jesus lieb hatte. Er wird im Johannesevangelium nirgendwo namentlich erwähnt, aber es geht um den Jünger, den Jesus lieb hatte. Er wird vielfach auch als der andere Jünger beschrieben, das werden wir auch noch sehen. Und dem winkte Simon Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redete. Also der Simon Petrus, der verstand, okay, wenn überhaupt Jesus uns sagen wird, wer der Verräter ist, dann wird es Johannes sein, den Jesus lieb hatte. Da gab es eine enge Beziehung. Da war nichts Verkehrtes daran. Ich meine, es ist nicht verkehrt, dass man gewisse Menschen lieber hat als andere, eine gewisse persönlichere Beziehung hat gegenüber jemand anderem oder jemandem als gegenüber jemand anderem. Da ist nichts Verkehrtes dabei. Und es wird ja auch betont, es war eine sehr enge Beziehung, eine sehr freundschaftliche, brüderliche Beziehung zwischen Jesus und Johannes. Nicht, dass Jesus die anderen nicht auch lieb gehabt hätte, darum geht es nicht. Aber hier war diese enge Beziehung, die bestand ganz eindeutig, ganz klar. Und das wusste der Simon Petrus auch. Und deswegen fragte er den Johannes, frag doch mal den Meister, wer der Verräter ist. Vers 25. Da lehnte der sich an die Brust Jesu und fragte ihn, Herr, wer ist's? Und Jesus antwortete, der ist, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihm. Und da sprach Jesus zu ihm, was du tust, das tue bald. Und niemand am Tisch aber wusste, wozu er ihm das sagte, denn einige meinten, weil Judas den Beutel hatte, spräche Jesus zu ihm, kaufe, was wir zum Fest nötig haben, oder dass er den Armen etwas geben sollte. Als er nun den Bissen genommen hatte, da ging er alsbald hinaus, und es war Nacht, die Nacht der Finsternis. Auch hier diese Stelle zeigt, dass eine solche unbeschränkte, bedingungslose Vorherrschaft des Petrus gegenüber den anderen keineswegs bestand. Denn Petrus erkannte selbst, wenn überhaupt wird es Johannes sein, der von Jesus erfahren wird, wer der Verräter ist. In der nächsten Predigt werde ich mit weiteren Geschehnissen im Leben des Petrus fortfahren, auch seine Verleugnung und was alles dazu zu sagen ist. Und wir werden uns dann aber auch über seine Bekehrung unterhalten und wie er sich in der Apostelgeschichte gegeben hat. Ganz anders, vielfach, aber nicht immer, aber vielfach, als was wir bislang gelesen haben. Und wir werden aber auch gewisse Änderungen feststellen in der Situation im Hinblick auf die Kirche Gottes, die auch wichtig sind für uns heute zu begreifen. Denn das alles ist niedergeschrieben worden für uns, zu unserem Vorbild, zu unserer Ermutigung, Ermahnung unserer Lehre, damit wir verstehen können, wie Gott denkt, wie Gott operiert und wie wir ja nun auch operieren und denken sollen, denn wir sollen ja so werden, wie Gott der Vater und Jesus Christus sind. Und so bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe Ihnen aber dringend für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.